Zurück aus der Sommerpause melde ich mich heute endlich wieder mit einer neuen Folge und zwar gleich mit einem wunderbaren Gespräch mit Isabella und Ilvi, die über ihre Geburtserfahrungen sprechen. Isabella hat Anfang August ihr drittes Kind mit mir zu Hause geboren, Ilvi, die große Schwester, war auch dabei und erzählt von ihren Eindrücken. Isabella ist Krankenpflegeperson, wie auch ihr Mann Manfred. Krankenpflegepärchen betreue ich lustigerweise sehr oft. Und wir sprechen auch über die erste Geburt im Krankenhaus, die Geburt von Ilvi, bei der Isabella Gewalt und Machtmissbrauch erlebt hat. Aber beginnen wir mit der grandiosen Interviewpartnerin Ilvi und horchen wir, was sie so zu erzählen hat. Zu Hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Ja, liebe Ilvi, heute habe ich dich vor dem Mikrofon, weil du hast ja jetzt noch ein Geschwisterl gekriegt.
Ja.
Ja. Fangen wir vielleicht von vorne an. Magst du mir erzählen, wie das für dich war, wie die Mama gesagt hat, dass sie noch ein Baby im Bauch hat?
Ja, also es war so, wir waren, glaube ich, nach dem oder vor dem Frühstück und dann plötzlich kommt die Mama, glaube ich, gerade nach Hause und sagt, sie muss uns was sagen. Ich so, schwanger. Und sie so, ja. Und wir so, ich hab dich jetzt schon lieb, Baby. Ja.
Echt? Hast du das gleich gewusst, obwohl es die Mama noch gar nicht gesagt hat?
Ja.
Woher hast du das gewusst?
Naja, ich habe mir immer ein Geschwisterchen gewünscht und die Mama dann so, also sie hat dann immer schon so, vielleicht bekommst du noch eins, so irgendwie so schon, dass man es dann irgendwie gewusst hat. Mama, bist du schwanger? Habe ich dann auch oft gefragt, aber immer die Antwort nein.
Naja, hat es lange überlegt, die Mama, ob es noch ein Baby kriegen soll oder nicht, gell? Okay, und du hast es gleich gewusst, dass sie schwanger ist?
Ja.
Du hast ja schon einen kleinen Bruder?
Ja.
Der ist wie viel jünger als du?
2 Jahre.
2 Jahre jünger als du, genau.
Ja.
Kannst du dich an die Geburt von deinem Bruder noch erinnern?
Ein bisschen, ja. Also, es war auch in der Nacht genau wie bei dem jetzt.
Da hast du aber geschlafen, glaube ich, oder?
Ja, da habe ich geschlafen. Mhm. Aber beim Baby auch. Bei meinem zweiten habe ich auch geschlafen. Und dann plötzlich weckt mich der Papa auf und sagt, glaube ich, dass jetzt mein Geschwisterchen kommt. Dann laufen wir, glaube ich, nach unten. Also vorher Zähne putzen und alles. Und dann gehen wir nach unten. Und halt die Mama dann schon, glaube ich, im Geburtsbuhl. Und ja. Und dann habe ich halt gewartet mit meinem Papa und dann irgendwann ist mein Baby auf der Welt gewesen.
Naja, warte mal, das will ich jetzt schon ein bisschen genauer wissen. Wie die Mama da Wehen gekriegt? Oder hat sie einen Blasensprung gehabt? Nein, gell?
Ja.
Echt? Da war vorher schon die Blase gesprungen?
Ja, die Blase ist, glaube ich, so gesprungen. Die Mama war im Klo, dann ruft die, mein Papa, sagt, die Blase ist gesprungen. Ah, gut, dann baut er das Geburtsbuhl auf und so.
Mhm. Und hat die Mama dann auch schon Wehen gehabt?
Beim zweiten oder bei meinem Bruder?
Na, kannst du dich da noch dran erinnern, wie das bei deinem Bruder war? Da warst du ja noch ganz klein.
Naja, bei meinem Bruder war es so, dass halt die Mama auch im Klo war.
Ah ja, also dann, das kannst du dich erinnern.
Ja, ja, ja.
Okay.
Aber beim zweiten weiß ich gar nicht.
Mhm. Okay. Ja. Na, reden wir mal von der Geburt jetzt von deinem dritten Geschwisterl. Das ist ja wieder eine Schwester geworden.
Ja.
Und da hast du dann die Mama auch erlebt mit Wehen. Wie war das für dich? Hat dir das irgendwie auch Angst gemacht? War das ein bisschen gruselig auch oder war das überhaupt kein Problem?
Nein, am Anfang, da habe ich immer gedacht, oh, wenn jetzt heute in der Nacht das Baby kommt, wie wird das für mich sein? Und so, weil ich habe dann immer gewusst, welches Gefühl ich dann bekomme. So, jetzt will ich das gar nicht dazu dabei sein. Aber halt, das wurde dann halt dann so, ein paar Minuten wurde mir so ein Bauchkribbeln in den Bauch geschoben, weil ich hatte diese Wehen nicht. Und ja, dann ist es halt immer so weitergegangen. Ich habe sogar ein Foto, wo ich der Mama ein bisschen unterstütze. Ich habe ihr halt auch immer was zum Trinken gebracht und so.
Habt ihr das vorher schon ausgemacht, was du da alles machen kannst für die Mama?
Ja, ja? Wir haben mit der Margarete ausgemacht, dass ich dann mit dir und mit der Silke die Handtücher in den Ofen legen darf.
Genau, das zum Beispiel. Das haben wir ausgemacht, genau. Hast du dich überhaupt ein bisschen vorbereitet auf die Geburt? Hast du irgendwie Videos gesehen? Oder?
Ja, war, aber das war immer nicht arge, wirklich nicht.
Nicht arge Videos, okay.
Und Ich habe ein Lieblingsvideo, das habe ich bei meinem Bruder angeschaut.
Ah, welches?
Das mag ich, weil da kommt ein Junge und das ist so cool einfach. Weil das sind, ich glaube, der hat schon zwei und das ist so cool einfach.
Aha, dann muss ich mal die Mama fragen, was das für uns ist.
Beim Baby haben wir einmal mein Lieblingsvideo geschaut und dann einmal ein neues.
Mhm.
Das war dann so ein, das hat mir überhaupt nicht gefallen zu essen. Beim Bett. Ja. Und irgendwann steigst du ins Geburtsbuch und puff, ist das Baby da.
Und puff, aber nur, ist das Baby da.
Ja, aber nur so ganz leicht wirklich nur und dann push.
Ja. Hat es auch irgendwelche Regeln gegeben für euch vor der Geburt, dass die Mama gesagt hat, dass ihr irgendwas nicht machen dürft oder so?
Ja, sie hat gesagt, bei der Geburt kann sie nicht viel reden. Das heißt, wenn wir Fragen haben, entweder an die Silke oder halt an meinen Papa.
Genau, die Silke war auch dabei, müssen wir auch dazu erzählen, weil die uns dazuhören, wissen ja nicht, wer die alle sind. Also die Silke war auch da, das ist deine?
Sowas wie Tante.
Sowas wie Tante, die Freundin von der Mama.
Die beste Freundin.
Die beste Freundin von der Mama, genau. Mhm. Dein Bruder war ja auch dabei?
Ja, der war dabei.
Genau.
Der war voll müde. Die haben so eine Ecke hergerichtet und die konnte sich das Ewe und ich halt reinkuscheln.
Mhm.
Und der hat sich dann dahin gekuschelt.
Genau, da war es dann schon recht spät, gell, mitten in der Nacht. Und dann seid ihr irgendwann schlafen gegangen, weil es schon so anstrengend war.
Ja, aber das war nicht so cool, schlafen gehen. Das war überhaupt nicht cool.
Wirklich?
Ich wollte mal mein Baby sein und halt die Silke ist da mit uns schlafen gegangen und was war... Grauenvoll.
Das war grauenvoll.
In zwei Stunden wäre es Tag gewesen.
Mhm.
Da habe ich noch gewartet und gewartet, bin extra nicht eingeschlafen, habe nur auf meinen Papa gewartet.
Okay.
Und dann ist sie ja irgendwann gekommen.
Genau. Und dann in der Nacht, dann hat dich der Papa, glaube ich, geholt, gell, wie das Baby da war.
Ja.
Und ihr wart gleich da eigentlich, in der ersten Minute, wie das Baby auf der Welt war, wart ihr gleich da und habt es euch angeschaut.
Ja.
Wie war das?
Das war so schön. Wir haben ein Video, wo ich dann, ich habe eine Schwester, fast geheult habe.
Ja, habt ihr gar nicht gewusst, gell, was es wird, ob es ein Bub oder ein Mädchen wird. Hast du dich gefreut, dass es ein Mädchen war?
Ja, ein bisschen.
Und jetzt schon einen Bruder hast du wahrscheinlich, gell?
Nein, ich wollte eigentlich schon einen Bruder.
Aha,
wir haben
du
alle geglaubt, das wäre ein Bruder.
Ja.
Aber meine Cousine hat gesagt, sie wünscht sich eine Schwester für mich, weil wenn ich jetzt mal Barbie spielen will, aber ich frage meinen Bruder, ob er mit mir was spielen will. Er sagt, nein, ich will Dino oder Auto spielen.
Mhm.
Ich habe gesagt, aber Mädchen können das auch. Aber sie so, ja, aber öfters mögen das Jungs mehr. Und ich so, ja, du hast recht.
Also wolltest du lieber eine Schwester haben zum Barbie spielen?
Also sie wollte für mich.
Ah, sie wollte für dich, dass du eine Schwester hast. Jetzt verstehe ich es, ja.
Ja.
Okay. Wie du das Baby da gleich gesehen hast nach der Geburt, hat es irgendwie lieb ausgeschaut
das
oder komisch
so
ausgeschaut?
Süß.
Es war so süß.
Ich wollte sofort trinken.
Ja, wollte gleich was trinken. Und die Mama da im Pool?
Die Mami, das war
alles ganz normal.
War ja schon mal dabei.
War schon mal dabei. Und dann ist ja noch die Plazenta kommen, die
Mutterkuchen. Die Plazenta,
Das hast du mitgekriegt, glaube ich, wie die rausgekommen ist, gell?
Mhm. Und dann hast du mit mir die mal angemalt und
ja, warte mal, das ist ja schon wieder übersprungen. Zuerst war noch eine ganz wichtige Situation, nämlich
die Plazenta abschneiden.
Die Nabelschnur durchschneiden, das hast du gemacht, oder?
Ja.
Wie war das? Ganz viele Erwachsene können sich das nicht vorstellen, wie das ist mit dieser Nabelschnur.
Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich habe nicht gewusst, wie das geht. Dann hat es halt eine Schnabelschnurbändchen gemacht. Ich musste den ganz festen Knoten reinmachen. Und dann
mit der Schere.
Mit der Krokodilschere.
Mit der Krokodilschere, sage ich immer, genau, weil die so einen Zahn vorne hat. Und war ganz schön schwierig, oder? Diese Nabelschnur durchschneiden, weil das so ein dickes. Nein, war nicht schwierig? Ah, okay.
Zwei Schnitte fertig.
Ja, das hast du gut gemacht. Und dann haben wir uns die Plazenta noch genau angeschaut, gell?
Genau, untersucht.
Untersucht, genau.
Ja.
Und geschaut, was da so alles gibt auf der Plazenta.
Ja.
Mhm. Und dann haben wir das Baby noch genau untersucht.
Ja.
Du warst, glaube ich, auch dabei.
Hm.
Abgewogen,
abgemessen. Ja, da war ich dabei.
Und was haben wir noch alles gemacht?
Das weiß ich gar nicht mehr.
Ich weiß auch nicht mehr. Dann hat das Baby getrunken.
Ja, im Pool noch.
Im Pool hat es noch getrunken. Und dann draußen auch auf der Couch.
Und was dann auch noch war, wenn wir jetzt den Tag weitergehen, wo du dann nochmal gekommen bist, da haben wir dann die Nabelschnur angemalt.
Stimmt.
Und
die Plazenta angemalt.
Was haben wir dann noch gemacht? Und ich glaube, am vierten Tag, wo du dann gekommen bist, hast du es nochmal abgewogen und dann ist die Nabelschnur abgefallen.
Da ist gerade die Nabelschnur abgefallen, genau. In dem Moment, gell?
Ja.
Und jetzt hat es schon einen ganz normalen Nabel.
Das heißt jetzt... Rona Mathilde.
Deine Schwester.
Genau.
Und was hat sich jetzt verändert, seit die Rona da ist?
Naja, dass die Mama nicht mehr so viel Zeit für uns hat und so. Naja, sie kann dann auch nicht mehr so viel mit mir fernschauen, weil wir hatten da so eine ganz coole Serie.
Ah, sogar eine zwei. Serie angeschaut.
Mhm. Ich habe mir voll gern angeschaut.
Na, das wird sicher wieder kommen, hä?
Mhm.
Sie ist halt kurze Pause.
Aber was auch verändert worden ist, dass die Mama bis jetzt noch nie mit uns schlafen gegangen ist.
Echt?
Ja.
Ich habe geglaubt, gestern.
Gestern? Nein.
Nein?
Geht immer der Papa.
Geht immer der Papa. Jetzt ist halt gerade der Papa ein bisschen wichtiger, oder? Ist auch gut.
Ja.
Ein bisschen Papa-Zeit.
Wir haben ein Projekt, was wir machen.
Aha.
Für mich und für den Devi ein Baumhaus.
Oh,
und
cool.
Für mich und für den Devi eine Sandkiste.
Na bitte, da habt ihr.
Und wenn ein vor. Schöner Tag ist, fahren wir mal zum See.
Mhm, okay. Und wie ist das jetzt für dich? Jetzt bist du ja die Älteste von drei.
Ja.
Wie ist das für dich?
Es ist manchmal doof und manchmal cool.
Manchmal doof und manchmal cool? Wann ist es doof?
Also manchmal irgendwie so, wieso bin ich die Älteste? Das mag ich nicht. Manchmal so, juhu, ich bin die Älteste, weil ich als Erste in die Schule gehe.
Mhm, genau, jetzt kommst du in die Schule, gell?
Beim Wahltag heute, weißt du, was da passiert ist? Die haben gesagt, man geht erst in 4 Wochen in die Schule, aber es sind schon 3.
Es sind nur mehr 3 Wochen. Hast du schon vielen Menschen erzählt von der Geburt?
Nein.
Nein?
Also du ganz wirklich, nur dir.
Nur mir? Wirklich? Hat noch
ich habe nur ein paar Leute gesagt, wie sie heißen.
Aha, okay. Na, vielleicht wissen die Leute gar nicht, dass du da voll viel dabei warst.
Das sollte auch nicht erfahren.
Ach so, ist das ein Geheimnis?
Nein.
Na, jetzt nicht mehr. Wenn jetzt ein Kind zu dir kommen würde und sagen würde, meine Mama plant eine Hausgeburt, aber ich weiß nicht, ob ich da dabei sein will, was würdest du dem Kind dann raten?
Ich würde einfach sagen, wie meine Hausgeburt von meinen 2 Geschwistern für mich war. So, dass es ein bisschen eine Aufmunterung hat, dabei zu sein.
Mhm. Weil es schon ein schönes Erlebnis war, meinst du?
Ja, und weil es manchmal langweilig. Aber ich werde dem Kind sagen, wenn es jemanden da hat, der dann da ist, falls es langweilig wird, dann kann man ja mit dem vielleicht irgendwas machen, Buch lesen, ins Zimmer gehen, spielen oder sowas.
Bis sie sich ablenken.
Mhm. Genau, ja. Mhm.
Auf was freust du dich schon am meisten mit der Runa?
Mal überlegen. Ich glaube, wenn wir 2-mal allein im Baumhaus sind oder sowas oder allein irgendwas spielen, wenn mein Bruder bei seinen Freunden ist.
Ah, dass du deine Schwester mal für dich genießen kannst.
Ja, aber nur, wenn sie lieb zu mir ist.
Nur, wenn sie lieb ist. Glaubst du, wird sie nicht lieb werden?
Naja, mein Bruder, der ist manchmal voll gemein zu mir.
Aha.
Und wenn sie dasselbe hat, dann würde ich das nur machen, wenn der Sebi weg ist. Und sie gerade voll lieb zu mir ist.
Aha, meinst du? Kannst du dir vorstellen, dass ihr auch zu dritt spielen könntet?
Zu dritt? Ich glaube es wirklich. Ich glaube, das gibt.
Naja, vielleicht ist zu dritt auch cool.
Oder dass da kämpfen.
Die Finger kämpfen miteinander. Na, vielleicht gibt es auch Spiele, die man zu dritt gut spielen kann. Könnte gut sein.
Wie Schweinchen in der Mitte.
Ja, ja, da braucht man 3. Es gibt viele Spiele, wo man 3 braucht.
Wie Knete. Weißt du, für was man bei Knete 3 braucht?
Was?
Wenn man jetzt voll witzig ist und weißt du, was man da machen will?
Was?
Das Baumhaus voller Knete, dafür braucht man 3.
Ah.
Ich muss die Rune aufheben, die Rune hebt den Sebi auf.
Aha, ja, so wie die Bremer Stadtmusikanten, sagt sie dann. Okay.
Zum Beispiel.
Ja. Na cool, super.
Ja.
Magst du noch irgendwas erzählen?
Willst du wieder was fragen?
Ich soll was fragen, okay.
Wir machen erst 70 Minuten.
Ja, ich tue ja die Mama auch noch interviewen. Ich muss ja alles zusammenschneiden dann. Also ja, das passt schon.
Nein, mir fällt es an.
Magst du noch ein Geschwisterl haben?
Ich glaube eher nicht.
Eher nicht. Reicht's
dann,
dir schon?
Weil dann müssen die alle Schlange stehen bei mir, weil die was von mir wollen. Ilvi, guck mal Hausübungen an. Ilvi, welche Hausübungen? Ilvi, was macht man so in der 4. Klasse? Ilvi, was macht man so im Gymnasium?
Mhm, dann fragen sie alle dich, gell? Weil du die Größte bist von denen.
Ja.
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 Naja, das wird jetzt auch schon so sein mit 2, dass alle dich fragen.
Da bekomme ich ein bisschen Schiss.
Naja, du kannst denen voll viel beibringen.
Ich habe keine Lust, ich will das Hausübungen machen.
Ach so, das meinst du. Ja, ich glaube, das geht sich immer aus. Aber du kannst deinen kleinen Geschwistern viel beibringen.
Ja, das kann ich.
Das ist ziemlich cool.
Mhm.
Ich war ja auch die Ältere. Ich war ja nur zu zweit. Meine Schwester ist 3 Jahre jünger als ich. Ich habe auch meiner Schwester viel beigebracht. Die Buchstaben und die Zahlen.
Mein Bruder verwechselt immer die Buchstaben mit den Zahlen.
Ja.
Er sagt zu Buchstaben Zahlen. Zu Zahlen sagt er Zahlen. Alles Zahlen.
Alles Zahlen. Mhm.
Genau.
Ja. Naja, cool. Dann wünsche ich dir einen guten Schulstart.
Danke.
Und eine feine Zeit mit deinen 2 Geschwistern.
Danke.
Vielleicht sehen wir uns ja noch einmal.
Mhm. Kann ja sein.
Kann ja sein. Dankeschön.
Bitteschön.
Ja, Isabella, jetzt hast du 3 Kinder.
Wahnsinn,
seit einer Woche.
Genau 7 Tage.
Genau 7 Tage heute, stimmt, genau. Erzähl mal ein bisschen, wie deine Geburten so waren. Du hast ja das erste noch nicht zu Hause geboren, das zweite und dritte dann mit mir daheim. Wie das so gekommen ist.
Ja, also das erste Kind war eine ambulante Spitalsgeburt dann, weil das war so die Kompromisslösung von Manfred und mir. Ich hätte gern schon Hausgeburt gehabt. Mhm. Manfred war sich ein bisschen unsicher, deswegen war die ambulante Geburt halt eben der Kompromiss.
So geht es ja ganz vielen, oder? Dass die Väter da oft ein wenig skeptisch sind beim ersten Kind und dann
genau.
Sagen die Frauen, na gut, dann gehen wir halt ins Spital.
Ja, wir haben uns viel damit beschäftigt, mit Hausgeburt, aber es hat irgendwie so dieses Fünkchen gefehlt und vielleicht auch das Gespräch mit einer Hausgeburtshebamme, die erfahren ist, also vielleicht wie mit dir, dann hätte uns das vielleicht umgestimmt. Nur es war dann klar, nach der Spitalsgeburt, also ich glaube, die Ilvi war keine Stunde alt, war uns klar, dass wir das nie wieder im Spital machen.
Mhm.
Also das war keine schöne Erfahrung, leider. Es war ein sehr dramatisches Geburtserlebnis für mich, das ja immer wieder in Artikeln bearbeite und auch lang gebraucht habe eigentlich, dass ich es für mich aufarbeite. Umso schöner natürlich dann 2 Hausgeburten, 2 tolle, kraftvolle, nährende und mich auch in dem Gewissen lassen, wie schön Geburt eigentlich ist, wenn man es so sein lässt, wie es halt ist, wenn man nicht
was
so viel eingreift.
Geht.
Ja,
mhm.
Genau. Das war diese Spitalsgeburt eben, wo man quasi alles gemacht hat, was man nur machen kann, außer einen Kaiserschnitt halt.
Mhm.
Trotz enormer Vorbereitung, super langer Geburtswunschliste, die ich auch ein bisschen kritisch betrachte im Nachhinein.
Ja, wirklich?
Ja. Ja, die war super lang und dann denke ich mir, okay, wenn ich so eine lange Geburtswunschliste habe, wieso begebe ich mich dann ins Spital, was alles nicht machen sollen.
Also, das meinst du, ja.
Genau.
Mhm. Wie sind sie denn umgegangen mit dieser Geburtswunschliste im Spital, weißt du das noch?
Ja, also...
Haben sie das ernst genommen?
Nein, nicht wirklich.
Aha,
also,
das war das Problem wahrscheinlich.
Ja, auch. Und du begibst ja dann in diese Szenerie, in diese, oder vielleicht Maschinerie sogar ein bisschen.
Mhm.
Deswegen, dann gebe ich einer die Liste und ich will das und das und das und das nicht von dir. Also wie wenn du zur Friseurin sagst, du probierst, darfst du meine Haare nicht.
Mhm.
Also glaube ich, haben so ein bisschen das Gefühl dann, wenn du da hingehst mit so einer ewig langen Liste.
Mhm.
Und vielleicht im Nachhinein, also beim Aufarbeiten habe ich mich dann wirklich auf 2, 3 Dinge fokussiert. Auch in der Hausgeburt, die mir dann wichtig sind, wo ich sage, okay, was auch immer kommt, das war mir die oberste Priorität und das habe ich dann mit dir eben immer besprochen, dass wir das hinkriegen, wurscht, wie dann die Geburt im Endeffekt ausschaut.
Mhm.
Also ich glaube, so sie wirklich fokussieren auf 2, 3 Dinge, die einem ultra wichtig sind, hätte geholfen damals auch schon bei Ilvis Geburt.
Mhm.
Waren sie auch nicht so überrumpelt gewesen vielleicht eben.
Oder überfordert mit den vielen Wünschen.
Genau, ja. War halt wirklich, es hat mich halt schon sehr geprägt, diese Erfahrung, auch in meiner persönlichen Entwicklung, würde ich mal sagen, für mein weiteres Leben. Und es ist halt schon so, dass ich mir dann ganz oft überlege, wow, was können wir Frauen erzählen, damit sie diese Erfahrung nicht mehr machen müssen? Also was braucht es, damit Frauen sich von vornherein vielleicht für das entscheiden, was sie im tiefsten Inneren wirklich wollen? Weil ich wollte ja diese Hausgeburt.
Mhm.
Und ja, die Geburt von der Ilvi dann war halt eben ambulante Geburt, das war dieser Kompromiss. Und ich habe halt lange Wehen vorher gehabt, ich habe mich wenig bewegt, weil ich ja diese spezielle Art von Geburtsvorbereitung gemacht habe, die viel auf Entspannung abgezielt hat und weniger auf Intuition oder Bewegung oder so. Dadurch hat sich das sehr lang gezahlt. Und es hat halt natürlich dann auch begonnen mit einer, okay, das sind doch keine echten Geburtswehen, wenn du hinkommst und du denkst, okay, was sind echte Geburtswehen? Das ist meine erste Geburtserfahrung. Das heißt, du bist schon mal so ein bisschen geschmälert geworden in deinen Empfindungen, dann wieder heimgeschickt. Und dann war es jetzt so, dass ich...
Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, aber bist du schon mit einer gewissen Skepsis hingegangen? Kannst du das ein bisschen rekapitulieren? Weil du bist ja, doch, du arbeitest da im Krankenhaus. Du bist eine Krankenschwester, dein Mann ist auch Krankenpfleger. Also ihr kennt's ja behind the scenes.
Ja. Yeah.
Also du weißt ja, dass es dort nicht nur super tolle Leute gibt, sondern auch schwarze Schafe, wissen wir alle. Gibt es in jedem Beruf, auch im Krankenhaus.
Yeah.
Also warst du da schon, kann man sagen, du warst schon ein bisschen gebrieft vorher? Oder habt ihr eigentlich ein bisschen ein Konzept gemacht für, wie tue ich, wenn ich in das Kreiszimmer komme, wie rede ich mit denen?
Nee, extrem. Da waren viele Punkte. Also wir haben ja sehr lange Geburtswunschliste gehabt. Wir haben über Kommunikation viel gesprochen. Wie spreche ich was an, wann ich was nicht will. Also eben, ich bin ja schon mit dem Ding hingegangen, alles, was ihr mir bietet, werde ich ablehnen.
Mhm.
Also jetzt im sehr überspitzten Sinne natürlich, weil klar, ich wollte trotzdem den Rückhalt vom Krankenhaus haben bei meiner ersten Geburt. Aber trotzdem, ja, du hast schon recht, natürlich, da war viel, was uns irgendwie schon eine ablehnende Richtung gebracht hat. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, in dem Moment habe ich mich eigentlich nur gefreut auf mein Baby. Mhm. Also ich war voll euphorisiert, ja, jetzt sind es endlich Wehen und jetzt können wir ins Spital fahren. Also ich war dann auch über dem errechneten Geburtstermin. Mhm. Deswegen war das so, das muss ja echt sein, das müssen jetzt Geburtswehen sein. Ich will jetzt endlich mein Baby in Händen halten. Also ja, war vielleicht weniger stark, als ich rückblickend glaube, sogar. Weil du ja eben in dieser Vorfreude bist, in diesem... Aber dort, wir haben eine ziemlich schnell Erwartung gekriegt, wenn ich so sagen darf, was das betrifft, weil eben die Wehen waren halt nicht... Das sind keine Geburtswehen, so hat es dann mal angefangen. Aha, ja, Geburtswunschliste, das hat gleich mal irgendwo hingelegt geworden, wo es halt nicht mehr angeschaut geworden ist. Das war ja alles noch ganz gut ertragbar gewesen. Ich war dann über die Nacht drinnen und habe dann Schmerzmittel gekriegt. Und am nächsten Tag war Sonntag, und weil ich habe nämlich schon immer gut schlafen können halt natürlich, weil für mich waren es echte Wehen, einfach alle 5 bis 10 Minuten halt. Und am nächsten Tag bin ich noch auf tagesklinischen Ausgang gegangen. Das war mir ganz wichtig, weil... Stichwahlen waren von der österreichischen Bundespräsidentenwahl. Falls man sich erinnern kann, zwischen Hofer und Van der Bellen. Und ich wollte unbedingt, das war eh sehr knapp, wie wir wissen. Und ja, dann bin ich noch unter Wehen wählen gegangen und habe einfach den Tag noch daheim verbracht, um dort echte Geburtswehen zu kreieren, die ich ja quasi auch dann nicht gehabt habe, weil ich halt nur gelegen bin. Das war sicher ein Ding. Aber am Abend dann wieder drinnen ist es halt weitergegangen mit stündlichen Muttermundkontrollen, mit Medikamenten.
Was hast du gekriegt?
Ja, so ein Opiat.
Opiat-Derivat.
Buscopan und dieses Opiat.
Was ja spannend ist, weil wenn sie haben wollen, dass du gescheite Wehen kriegst, dann tun sie die so downen die ganze Zeit. So komisch.
Ja, also und vor allem, ich war zwar, ich habe zwar schon lange Wehen gehabt, aber ich habe zwischen den Wehen zumindest immer geschlafen.
Mhm.
Das schon. Also ich war jetzt nicht super ausgelaugt und bin da gesessen und gesagt, ich kann nicht mehr oder so, sondern ich war schon motiviert, immer noch für Geburt. Dann war es so, dass ich habe eine Flasche mitgehabt zum Trinken, in der man nicht gesehen hat, wie viel ich getrunken habe. Und dann war das so, sie wollte dann immer mich einmal katheterisieren, wollte ich auch nicht so gern. Ich habe gesagt, ich trinke halt auch gar nichts. Und sie sich ja trinken, das sind halt, waren halt Fuzzi-Schlucke.
Mhm.
Das heißt, sie hat mich eigentlich auch zweimal einmal katheterisiert, ohne meine wirkliche Zustimmung. Das war alles in dem Moment nicht so wichtig. Bis halt dann in die Morgenstunden eingegangen ist und es hat dann schon zu lange gedauert hat. Dann hat meine Ärztin gemeint, dass das jetzt halt schneller gehen muss. Und dann haben sie mir halt habe ich BDA gekriegt. Mit einer sehr übergriffigen Anästhesistin. Also es hat mein Mann nicht dabei sein dürfen. Am Anfang hat gehen müssen, obwohl es mir wichtig gewesen war. Weil man weiß ja eigentlich auch, dass das ganz gut ist, wenn wer vor dir steht und die unterstützt. Weil es war niemand da. Sie hat dann gemeint, sie kann nur so gut jetzt die BDA setzen, wie ich mithilfe. Und ich gesagt, okay, ich kann halt auch nur so mithelfen, wie es mir meine Wehen halt zulassen. Dann hat sie noch gemeint, ich habe ein Nasenpiercing, das muss ich rausnehmen. Weil wenn ich das jetzt nicht rausnehme, dann lande ich ganz fix bei MOB heute noch. Also da hat es mir richtig gedroht und ich gesagt, nein, ich werde nicht bei Ihnen im OP landen. Naja, ganz sicher und das sage ich Ihnen, Sie werden es schon sehen. Also wirklich eben diese Gewalt, das habe ich schon in dem Moment so empfunden, diese verbale Gewalt einfach, was diese Worte auslösen in dir. Also du wirst dann bei mir im OP landen, das will halt keiner und das war schon sehr, sehr schräg. Dann haben sie natürlich Wehenmittel mir geben müssen, weil ich dann die BDA gehabt habe und es ist zu langsam gegangen. Dann haben sie viele Dinge gemacht, ohne das mit mir zu besprechen oder mit Manfred. Also sie haben dann die Blase eröffnet, Da hat man dann halt auch fragen müssen, was sie jetzt tut. Ach so, ja, dieses und jenes. Dann haben sie noch die Blutgasanalyse gemacht aus dem, aus der...
Der Kopf hat, ja.
Genau.
Wird mit einer Nadel in den Kopf gestochen vom Baby und der Blut abgenommen, damit man sieht, wie der pH-Wert vom Baby ist.
Genau, dann ist es zurückgekommen und hat ganz wild am Perfuser herumgedreht und ich gesagt, naja, und was ist, wie schaut es aus, die BGA vom Baby? Eh gut, aber es muss trotzdem schneller gehen. Und ich so, okay, jetzt, das verstehe ich halt jetzt nicht. Und ich habe aber nie was angeboten gekriegt, so Bewegung oder sonst irgendwas. Das TTG haben wir immer angedreht, der Manfred und ich. Das war immer auf laut. So ist es halt irgendwie immer weitergegangen. Sie haben halt quasi alles, was sie zur Verfügung gehabt haben, haben sie gemacht, nur halt immer auch ohne Absprache. Das hat man schon gemerkt, dass uns dieser Austausch geführt hat mit dem Personal.
Und die waren überhaupt nicht, eigentlich waren sie nicht überhaupt in Kommunikation, sondern wenn, dann garstig.
Garstig, genau. Und halt, ja, einfach halt, so machen wir das, ausführend halt, genau. Sie haben die Macht über uns und so machen sie das. Genau, dann ist das natürlich, hat sich die Situation zugespitzt, wenn sie das Oxytocin halt aufgetragen. Dann sind natürlich die Herztöne vom Baby angefallen. Dann haben sie da wieder, haben sie Adrenalin, oder spritzen sie dann? Oder was ist, was spritzen sie dann?
Nein, Adrenalin spritzen sie dann. Günebral ist das, zum Wehenstoppen. Das meinst du, oder? An wen hämmern?
Ja, das hat mir dann voll den Herzrasen ausgelöst. Ja, genau,
das ist Günebrei.
Ich habe gesagt, was habt ihr jetzt gemacht? Weil jetzt habe ich voll Herzrasen Also auch nichts gesagt.
Nichts gesagt davor.
Gar nichts, nein. Und dann, das war halt auch schon so, wo ich mir gedacht habe, okay, aber witzigerweise, ich habe das halt auch nachher viel, habe ich mich schon mit diesem Trauma beschäftigt, ich habe nie Sorge um die Ilvi gehabt. Also ich war mir immer sicher, dass der gut geht. Ja. Also das war irgendwie witzig, weil... Ja, da war ich einfach im Grundvertrauen, dem Baby geht's gut. Ja, und dann eben mit diesem
Günebral,
dann wieder, wie sie das halt wieder dann gefangen hat, dann wieder aufgedreht und so weiter. Also das war halt so ein Hin und ein Her. Im Endeffekt sind dann, ich glaube, 15 Leute in dem Zimmer gestanden. Also von eben Anästhesistin, Kinderärztin, Studierenden, weil es dann schon in der Früh war. Also es war wirklich viel los in einem sehr kleinen Kreiszimmer. Dann hat es mich Christellert, die Ärztin, und ich weiß noch, dass der Manfred nur geschrien hat, sie soll aufhören damit, weil ich keine Wehe habe. Und das war wirklich eines der schmerzhaftesten Dinge, die ich jemals erlebt habe. Die Hebamme, die dann da war in der Früh, hat dann gesagt, okay, sie macht das, und sie hat dann das wirklich, sie hat es dann noch einmal gemacht, aber also das war ein sehr großer Unterschied. Und dann haben sie halt auch, dann war die Ilvi dann halt eine Vakuumextraktion.
Sauglockengeburt.
Genau. Und das haben sie aber auch nicht kommuniziert. Also der Manfred hat alles erfragen müssen, was macht sie jetzt da und so weiter. Und auch der Darmschnitt und auch da hat er geschaut, dass sie in der Wehe schneiden. Also da hat er auch quasi sagen müssen.
Voll viel machen müssen, der Manfred eigentlich. Gell?
Ja, er war halt gut gebrieft, weil wir auch Freunde und Freundinnen haben, wo halt zum Beispiel der Darmschnitt auch außerhalb der Wehe passiert ist. Und ich meine,
die Geschichte hat er kennt.
Genau. Und ich meine, wie gemein kann man eigentlich sein?
Ja.
Da kann ich ja diese Wehe nutzen. Ne? Also das war schon wirklich arg. Und dann war es halt dann auf einmal da, weil ich habe halt gar nichts gewusst davon, weil es hat ja keiner geredet mit mir, dass jetzt das Baby quasi holen. Und sie haben es mir dann halt aufgelegt und sie haben halt alle geschrien, abnabeln, abnabeln, das Kind muss halt sofort weg. Und ich kann mich erinnern, dass ich noch gesagt habe, ich habe dann so gesagt, na. Ich glaube, 40% vom Sauerstoff kommt nur über die Nabelschnur.
Das hast du gesagt?
Ja, das habe ich gesagt. Also völlig perplex irgendwie, dass da mein Baby liegt, mein erstes Kind. Und bitte nicht abnabeln. Und ich weiß nicht, der Manfred hat ein so sorgenvolles Gesicht gehabt, weil die alle rundherum so besorgt waren. Dass er gesagt hat, na, lass machen, lass machen. Und ich auch, okay. Und dann habe ich nur so beim Wegtragen habe ich gesehen, dass ein Mädchen ist.
Ach ja.
Und dann war ich allein in dem Zimmer. Und das war irgendwie so wie in so einem David Lynch Film. Also dann bin ich gelegen, nur so aufgespragelt, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, in dem Handlauf, in diesem gespiegelten, silbernen Handlauf hat sich das alles gespiegelt, was da so abgegangen ist, weil man, das war halt dann schon sehr eine blutige Angelegenheit. Ja, ja. Und dann ist jemand reingekommen, nämlich die zwei Reinigungskräfte.
Du warst da noch mit den Füßen, die
genau, Stützen. So bin ich noch gelegen und sie haben gesagt, jetzt machen wir mal das Gröbste weg. Und ich habe mir gedacht, okay. Und ich war halt leer, da war halt mein Baby war weg, alles war ganz im Argen. Im Anfang habe ich mitgeschickt und gesagt, nein, oh, ich bleib beim Kind.
Hat dir keiner zugedeckt?
Niemand, nein.
Nix.
Es ist dann irgendwann die Hebamme gekommen und war eh schockiert und hat gesagt, oh je, na, jetzt machen wir da mal Deckel drüber oder so. Bis dann die, also und Ilvi ist eh gut gegangen. Sie haben es 2-3 Mal halt beatmet, bebeutelt, genau. Und war eh gleich rosig und hat keinen schlechten Abgas-Score gehabt und sie
hat sich nicht erfangen.
Extrem schnell erfangen. Schneller hätte sie bei mir erfangen. Ja. Aber ja, und dann, also hat er damit gar nicht aufgehört. Und das war, finde ich, so arg, weil gut, dann hast du die Geburt und Hauptsache gesund ist, ne? Diese halt diese Aussagen dann immer. Aber dann kommt halt die Ärztin und dann erzählt man die beim Nähen, wie schrecklich das jetzt da ausschaut und dass man wie beim Basel schauen muss, wie das wieder zusammengehört. Und dann hat es mir ihre Geburtsgeschichte erzählt und dann habe ich gewusst, also ich habe dann quasi mir ihr es anhören müssen, habe gewusst, wieso es so agiert hat, wie es agiert hat, weil sie hat einfach ihre Geschichte auf meine umgemünzt und sie wollte halt nicht, dass ich auch einen Kaiserschnitt habe, so wie sie.
Aha.
Okay. Also das war ganz schrecklich, weil sie ist 18 Stunden in den Wehen gegangen und dann war es erst recht der Kaiserschnitt und das wollte sie mir sparen. Ja, das hat es mir erzählt, während es da so eine Stunde genäht hat. Und dann ist es ausgegangen und habe gehört, wie es zur Belegschaft gesagt hat, wie wunderschön sie das jetzt gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, okay. Also, eh schön, dass es gut, dass er sich bemüht hat. Ja, und auch da hat es nicht aufgehört. Dann hat er mir einfach unser Kind geholt. Nach 2 Stunden hätte sie im Inkubator bleiben sollen. Nach 1 Stunde hat er es dann ausgegangen. Also, jetzt gibt es noch mein Kind.
Ja.
Dann hätte ich nicht duschen gehen dürfen. Wie man nur so unverantwortlich sein kann, dann hätten wir nicht ein Stückchen von unserer Plazenta mitnehmen dürfen, weil wie schreckliche Eltern müssen wir sein, dass wir da Globuli draus machen wollen aus so einem Abfallprodukt und aus so einem giftigen Organ quasi. Auf der Wöchnerinnenstation ist auch noch weitergegangen mit Schikane. Also das war einfach alles in allem eine runde Sache im negativen Sinn.
Eine runde Sache im negativen Sinn. Hast du das Gefühl gehabt, diese Geburt war traumatisierend?
Ja, ganz definitiv. Ja. Ja.
Hast du irgendwas gemacht, um dieses Trauma aufzuarbeiten?
Also ich habe viel energetische Behandlungen gemacht mit einer Hebamme. Mit der habe ich auch viel gesprochen über die Traumatisierung. Also die macht auch Traumatherapie nach Geburten. Und ich habe dann eben mich in die Ausbildung der Positive Birth Kursleiterin begeben. Und das war, also selbst wenn ich dann keine Kurse gehalten hätte, das war extrem heilsam für mich. Weil einfach ich gesehen habe, okay, was brauche ich wirklich für Geburt? Also gar nicht ein Instrument oder eine Atemtechnik oder sonst irgendwas, sondern was ist mir am allerwichtigsten? Und da habe ich irgendwie so den Schlüssel erkannt, was ich halt brauche, wie ich dann auch okay sein kann mit mir, dass so grand ist halt. Weil natürlich habe ich mich lang gefragt, was hätte ich machen können, wo war mein Fehler, halt die Klassiker leider. Ne? Genau.
Gefühle.
Aber ich habe es dann für mich ganz gut hingekriegt. Manchmal gibt es schon noch Momente, die mich triggern, weil es halt schon sehr viele Ebenen gegeben hat, die mich da traumatisiert haben oder wo ich Gewalt erfahren habe. Deswegen ist mir auch so ein Herzensthema und so wichtig. Und deswegen würde ich ja gerne eben jede Frau auf dieser Welt, also natürlich sehr extrem aufklären darüber, dass so, dass sie sich halt diesen Herzensraum suchen, wo sie schöne Geburtserfahrung haben können. Also da geht es gar nicht dann darum, dass die jetzt schmerzfrei ist oder orgasmisch oder ich weiß nicht was, sondern halt einfach, dass das Kernding in einer Geburt und in einem Frausein und in einem Urvertrauen stattfinden kann. Das war mir urwichtig.
Ebenfalls.
Ja. Gut, du tragst ja schon mal sehr viel dazu bei. Also.
Ich bemühe mich.
Ja, na, also mit dir an der Seite kann ich schon nicht mehr viel schief gehen.
Ja,
also das, naja.
Danke. Ja, hättest du da noch irgendeinen Tipp für Frauen, die solche Geburten, so dramatische Geburten mit Gewalt im Kreis so erlebt haben?
Ja, also unbedingt Hilfe annehmen, Hilfe suchen, drüber reden, alles auch mit dem Partner oder der Partnerin halt besprechen, diese Floskel sprechenden Menschen auch ein bisschen briefen, dass das schon wichtig ist, wie man geboren wird oder wie man gebärt quasi. Also Hauptsache gesund ist halt nicht, vor allem man sieht es halt nicht immer.
Genau, man sieht es nicht auch.
Genau, dass man schon in eine Geburtsvorbereitung geht. Wurscht, wie es ausschaut, wahrscheinlich nicht, aber in einer Geburtsvorbereitung, die ja empowernd ist, die mhm. eine Frau darin bestärkt und auch gern die geburtshelfende Person dabei, dass man für sich einsteht, dass man schaut, eben, was einem wichtig ist. Aber ich sehe halt auch ganz viel Bedarf an der Geburtshilfe, an der ja, Edukierung der Geburtshilfe, mhm. in der Kommunikation zum Beispiel. Also das fehlt ja, glaube ich, in der medizinischen Ausbildung, wurscht in was für ein Fach, halt extrem Kommunikation. Und auch, dass man da immer wieder mal in Schulungen ist und so. Oder halt auch eben die andere Seiten ausschaut. Also da sehe ich auch ganz, ganz viel Aufholbedarf. Mhm.
Ja. Ja, wir haben ja von der Roses Revolution Day Gruppe da auf Facebook, da ist ja so eine kleine Admin-Gruppe entstanden und da haben wir mal ein bisschen gebrainstormt, was man so machen könnte, prophylaktisch eben, also wo man einfach Ursachen bekämpfen könnte. Und da war eine Idee davon, die hat mir eigentlich recht gut gefallen, so ein Label zu gründen für Krankenhäuser. Weißt du, so wie dieses, wir sind stillfreundlich, dass man dann die Krankenhäuser irgendwie, naja, da müssen es dann Fortbildungen geben und Schulungen fürs Personal, dass man dann sagt, wir sind, wie man das dann nennen will, gewaltsensibel. Weiß ich nicht, ja, braucht eben ein positives Wort.
Voll schwierig, weil das ist ja eigentlich das, also bei stillfreundlich, da hast du ja noch Wahlmöglichkeit als Frau. Ja. Weißt, aber dass du keine Gewalt erfahren willst während der Geburt, ist halt eigentlich, sollte halt eigentlich logisch sein. Und so ein Label ist zwar irgendwie eine liebe Idee, nur gleichzeitig, also ich war in einem stillfreundlichen Spital und ich habe quasi Erwartungen gekriegt, weil ich nicht gleich stillen habe können, also verbale. Und wie ich mich nicht ausstöhe und was ich da nicht falsch mache ist im stillfreundlichen Krankenhaus.
Ja, nein, es ist eh keine Garantie. Es ist eh keine Garantie, aber dass man irgendwie diese Awareness schafft dafür, weißt, dass dann so wie dort dann die Plakette stillfreundliches Krankenhaus, dass dann dort steht, wir sind
in Empathie.
In Empathie.
In Empowerment. Vielleicht, was? Dass ich an die Fähigkeit der Frau glaube.
Das ist alles so komisch, oder? Wenn man sich denkt, das kann alles, das ist, sollte alles selbstverständlich sein, aber es ist einfach nicht, gell?
Nein. Ist leider nicht. Nein. Ich glaube, also was da auch so ein Punkt ist, bin ja auch eben eine Krankenpflegeperson und da braucht es ja...
Krankenschwester darf man nicht mehr sagen.
Nein, genau.
Ich bin auch Krankenschwester. Ich sage immer, ich bin Krankenschwester. Ja, aber das darf man nicht sagen. Nein. Krankenpflegeperson.
Genau.
Okay.
Ja. Und da geht es ja auch viel darum, wie können wir den Berufsstand halt quasi, die Wertigkeit halt dahinter sehen. Und ich sehe da halt auch ganz viel in der Kommunikation mit den Menschen, die sich nicht gerade im Krankenhaus befinden. Und auch in der Geburtshilfe dann. Also wieso immer nur mit den Leuten reden, die gerade in der Geburtshilfe arbeiten oder die gerade schwanger sind? Weil das sind ja eigentlich gerade die sensiblen Gruppen dann. Sondern mit allen halt. Also okay, wie redet man mit wem, der gerade geboren hat? Wie redet man mit wem, der schwanger ist oder schwanger werden will oder vielleicht eben nicht schwanger sein möchte? Oder wie begegne ich Ärztinnen und Ärzte? Also diesen Göttinnen in Weiß, das ist halt immer noch ein Thema. Und solange wir einer so viel Macht geben, haben sie es halt auch. Deswegen auch da, glaube ich, so. Einfach einmal, vielleicht dann zu Weihnachten, sprechen wir doch einmal darüber, wie wir so im Krankenhaus mit, weißt du, warum haben wir immer noch einen erhöhten Blutdruck, wenn wir uns vom Hausarzt oder der Hausärztin den Blutdruck messen lassen. Ja, solange das passiert.
Solange es eine Weißkittelhypertonie gibt, stimmt das nicht.
Ja, richtig.
Gesellschaft.
Ja.
Ja. Das ist doch schön. Ja, wunderbar. Na gut.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Falls du diesen Podcast gut findest, kannst du ihn auf deiner Podcast-Plattform abonnieren, Sterne vergeben und du kannst mich auch unterstützen mit einer Mitgliedschaft auf steadyhq.com/zuhausegeboren. Da würde ich mich sehr freuen. Danke dir.
Na gut, okay. Und nach dieser ersten doch sehr gewalttätigen Geburt?
Ja, also die war definitiv gewalttätig.
Ja, definitiv gewalttätig, ja.
Also nicht nur körperlich, psychisch. Also es hat wirklich lang gedauert. Und das ist halt auch dieser Moment dann danach. Ich kann mich erinnern, dass meine Nachbetreuungshebamme, die war am selben Tag dann halt noch da, weil die ambulante Geburt haben wir durchgezogen. Da haben wir uns auch hart erkämpfen müssen. Das war natürlich dann nicht leicht. ich habe es dir so erzählt, einfach wie wenn das nichts gewesen war und erst immer erzählen und Tage drauf habe ich dann erst realisiert, nein, eben nicht hauptsächlich gesund, eben dieser Ausspruch, sondern okay, da gibt es einen Berg zu verarbeiten und es war wirklich, also noch heute noch, also es ist, hört irgendwie nicht auf, dass immer wieder mal sowas kommt, wo man denkt, ah ja, das war auch noch, war nicht so leibend. Also es war wirklich eigentlich von bis gewalttätig und übergriffig. Mir, Manfred und der Ilvi gegenüber, unseren Entscheidungen, unseren Körpern. Ja, leider.
Ja, umso klarer dann die Entscheidung zur Hausgeburt beim zweiten Kind. Da haben wir uns ja dann kennengelernt. Da hast du mir dann eh von Ilvis Geburt gleich viel erzählt auch, gell?
Ja.
Hast du irgendwie speziell anders vorbereitet auf diese Hausgeburt dann?
Na, die Gespräche und die Treffen mit dir waren einmal super wichtig. Also, dass man sie kennenlernt und auch dieses. Ich habe dann schon das Vertrauen, glaube ich, gehabt, dass überall anders muss einfach besser sein als im Spital, muss ich ehrlich sagen.
War doch nicht so schwer für mich.
ja, da weiß ich nicht. Aber ich habe mir dann schon, also ich habe mentale Geburtsvorbereitung zwar auch vor der ersten Geburt gemacht, aber die hat weniger auf die Intuition abgezielt, als wie auf die, ja, Entspannung quasi, und das war halt irgendwie, hat es einen ganz klaren Fokus gegeben, den ich dann einhalten habe wollen. Deswegen habe ich mich dann ja anders vorbereitet. Also, das war ein Positiv-Birth-Kurs und dann habe ich auch Blessing Way gemacht. Das hat mich auch nochmal voll bestärkt, also im Kreise der Frauen. Das war voll, voll fein.
Sollen wir das ein wenig erklären, was eine Blessing Way-Zeremonie ist? Ich weiß nicht, ob das alle wissen.
Ja, also wir waren ein Frauenkreis quasi, wo du in deiner Fähigkeit als Gebärende gestärkt wirst. Das kann natürlich ganz unterschiedlich ausschauen, dieses Ritual. Jeder hat Wünsche geäußert oder einen Brief vorgelesen. Wir haben Wünsche in einer Kette geknüpft. Man badet manchmal also macht ein Fußbad zum Beispiel für die Frau. Vielleicht dann noch weiß gewandet oder ein Henna auf den Babybauch zu malen zum Beispiel. Das sind alles so, schaut ganz individuell aus, aber halt mit Frauen, die man gern hat, die ja einfach in dem Wissen, dass Geburt halt urweiblich und kraftvoll ist. Und da nochmal dann dieses völlige Urvertrauen aufzutanken und aufzuladen, es war schon richtig, richtig fein. Also,
ja, schön. Hast du das jetzt beim dritten nochmal gemacht?
Leider nicht.
Leider nicht.
Nein. Das hat es irgendwie nicht ergeben. Und das ist auch was, was ich, also jetzt auch im Nachhinein gesagt habe, die Geburten haben sich dann doch sehr unterschieden von meiner Präsenz in der Geburt. Und ich glaube, das ist auch ein Teil davon gewesen, warum ich mich schwerer in die dritte Geburt gefunden habe, als in die zweite.
Aha, okay, ja,
also,
spannend.
Ja, ja. Weil also die zweite Geburt dann daheim vom Severin war halt, da war ich sehr im Flow bei mir, wenig im Außen, habe wenig mitgekriegt, habe mir leichter die Wellen zu veratmen und wie es halt gekommen sind. Und dann nachher, ich habe nachher gemerkt, wie er dann auf der Welt war, dass ich war irgendwie immer noch so ein bisschen in so einer, wie so in einer Trance halt. Also auch danach war ich noch so, ja, irgendwie in einer anderen Sphäre. Und bei der Runa habe ich das viel kraftvoller erlebt. Da war ich viel mehr da, also hat mich viel mehr überrollt. Das war alles sehr viel kräftiger, aber dafür war ich nachher auch da. Ja, das war schon auch fein, dass ich dann das so aktiv mitgekriegt habe. Und ich glaube aber, dass ein bisschen dieses Spirituelle, was man bei so einer Blessing wie macht, fördert, dass ich in diese Trance gefunden habe bei der zweiten Geburt. Wegen diesem Urvertrauen einfach und dieser Bestärkung halt nochmal im Weiblichsein und im Gebären können halt.
Ja. Genau.
Ich glaube, ja, vielleicht als Teil davon.
Halt. Ja, spannend. Würdest du sagen, dass diese zweite Geburt ein bisschen was geheilt hat von der ersten?
Definitiv.
Definitiv.
Ja, also ganz, ganz klar. Natürlich auch schwierig gewesen, mit dieser schon trotzdem ein bisschen Erwartung in diese Geburt zu gehen, so, hey,
das muss jetzt.
Genau, das muss jetzt oder wäre jetzt super, wenn das mich dann heilen würde. Aber ja, es war dann so, weil halt auch klar abgegrenzt war, was meine Priorität ist. Ich glaube, das war dann auch so nützlich einfach. Ich habe gemerkt, da hätte so viel passieren dürfen bei der Geburt und sie war trotzdem noch heilend gewesen, weil ich ja anders bestärkt war in meinem Tun und mit dir an meiner Seite, das muss man schon halt auch ganz klar sagen, du ja auch gefördert hast, was man sich wünscht und ja, einfach dieses Vertrauen halt viel mehr da war. Das heißt, ich glaube, selbst wenn die zweite Geburt in einem Kaiserschnitt geendet hätte, ich meine, leicht jetzt zum Sagen, wäre es heilender gewesen, wenn nicht so über mich verfahren geworden wäre.
Weil es immer noch selbstbestimmter gewesen wäre.
Genau.
Wär. Und jetzt auf die dritte?
Ja.
Hast du dich da auch wieder anders vorbereitet? Hast du gesagt, dass du jetzt keine Blessing Way Feier gehabt oder so? Hast du dich anders vorbereitet?
Ja, also wieder mit einem Positive Birth Kurs. Und ich habe viel Schwangeren-Yoga gemacht. Das war schon immer fein und viel in der Bewegung gewesen. Also ich habe mich definitiv mehr bewegt, als in die zwei Schwangerschaften davor. Ja, Blessing Way hat es keine gegeben, aber ich habe meinen schwangeren Bauch verabschiedet. Mhm. In einem kleinen Ritual für mich, weil wir denken, dass wir jetzt komplett sind.
Ja.
Genau. Aber ja, wer weiß, was kommt. Gell? Also Überraschungen gibt es ja immer wieder.
Und da noch nicht so ganz verabschiedet.
Nein, ich meine, gut, sie ist jetzt eine Woche alt, gell? Und ja. Aber das habe ich für mich gemacht, halt so Rituale und halt ein bisschen meditiert, aber viel weniger als wie bei der zweiten Schwangerschaft. Ja, da sind halt auch schon zwei kleine Kinder da, gell, die Aufmerksamkeit einfordern.
Hat gar nicht mehr so viel Platz danach, gell?
Ja, und es ist auch ein Sommerbaby. Meine anderen zwei Babys sind ja, also das ist halt auch nochmal ein Unterschied. Das ist neu. Severin ist ja im Mai geboren und Ilvi im Dezember.
Man muss ja dazu, das müssen wir jetzt auch noch erwähnen,
ja,
oder?
Stimmt. Alle am 5. dann im Endeffekt. Also 5. Dezember, 5. Mai und jetzt die Runa am 5. August.
Das muss man mal hinkriegen, bitte, gell? Ja. Das muss man mal so planen.
Mama sagt immer, ich bin wie ein Schweizer Uhrwerk.
Das ist ein Schweizer Uhrwerk. Ja. Ja, wenn man das so liest in einer Anamnese, würde ja wahrscheinlich jeder sagen, das waren sicher alles Wunschkaiserschnitte.
Also es hat halt vom Termin her so passt und ich habe mir das vor Anfang auch immer gedacht, naja, es wird wahrscheinlich wieder der 5. werden und es war so wieder 10 Tage hinwarten auf diesen 5.
Ja, wir haben ja noch gescherzt in der Schwangerschaft und haben gesagt, naja, komm, jetzt wirst du beim dritten Kind nicht wieder 10 Tage drüber gehen.
Genau, weil man freut sich halt dann schon, wenn man sagt, wenn man nicht warten muss. Ja. Ein bisschen früher stattfindet das Event. Aber ja, das Event. Aber ist auch cool, wenn es dann alle am 5. geboren sind.
Ja, genau. Und du selber hast ja am 5.
Ja, ich war am 5. Nur der Manfred hat am 4.
Manfred hat am 4. Der war ein bisschen zu schnell.
Genau. Ja.
Jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nein, das weißt du schon. Wir waren beim, warum es im Sommer anders
ist. Ja, warum es im Sommer anders ist, genau.
Ja, weil die Abende natürlich viel länger sind. Also wir sind dann oft die Abende angegangen. Oh. Weil du bist ja dann viel länger wach mit den Kindern. Es ist lang hell. Und gar war es halt 10:30 und dann habe ich mich nicht mehr so viel anders beschäftigt, als wie
geht
ja, genau. Das war auch so eine Geschichte, die dann doch auch mitgespielt hat beim Vorbereiten auf die Geburt, glaube ich. Ja.
Na gut, und es waren ja jetzt bei der dritten Geburt deine Kinder fast durchgehend anwesend, muss man sagen. Also die sind nur ganz kurz vor Geburt, sind sie dann doch aufgegangen zum Schlafen und dann waren sie aber gleich nachher wieder da, also in der ersten Lebensminute waren beide wieder da. Wie war das für dich? Hast du die viel mitgekriegt während den Wehen?
Also wie es begonnen hat, also es hat mit einem hohen Blasensprung begonnen, der dann eh ziemlich schnell Wehen ausgelöst hat. Es sind halt dann sehr schnell eh Wehen gekommen. Habe ich mich schon gefreut, dass wir es dann aufwecken. Also das war schon so hebelig, dass die Kinder dabei sein können, weil sie wollten das halt explizit. Also sie haben gesagt, sie würden gern geweckt werden. Und sie waren halt sehr liebevoll mit mir. Sie haben immer gestreichelt und massiert und mir Getränke hergehalten, also total lieb. Der Severin ist ja 4 Jahre alt. Da hat man dann schon gemerkt, dass er manchmal so ein bisschen so einen starren Blick kriegt. Also das habe ich auch mitgekriegt dann ein bisschen. Das heißt, ganz geheuer war es ihm zwischendurch, glaube ich nicht. Obwohl wir uns natürlich vorbereitet haben und ich oft gesagt habe, es kann laut werden. Und dann ist die Silke, meine beste Freundin, die für die Kinder quasi bereit war, also die war schon Tage vorher da, hat dann irgendwie so, glaube ich, den Riecher gehabt, dass vielleicht geht mit den Kindern. Gar nicht unbedingt schlafen, aber hat dann halt was vorgelesen. Und ich habe das nur so peripher mitgekriegt, dass sie nicht mehr bei uns sind. Aber es hat was ausgelöst, ja. Also ich habe ein bisschen befreiter sein können. Hätte ich nicht erwartet, weil ich mir gedacht habe, sie sind eh gut gebrieft und wir haben es gut vorbereitet. Mag sein, dass das vielleicht eh gerade der Übergang halt war, dass ich sowieso dann lauter geworden war oder nicht, weiß ich nicht. Mhm. Aber ja, ich habe dann, glaube ich, ein bisschen befreiter die Wehen nehmen können und war
definitiv lauter. Hast du das Gefühl, dass du vorher zusammenreißen müssen?
Auch nicht, das auch nicht. Das aber nicht. Ja, irgendwie
war es nochmal was anderes, wie sie dann weg waren.
Genau. Mhm. Und ich meine, der Severin hat halt immer geschaut, hat immer geglaubt, das Kopferl ist schon da. Und das finde ich halt auch so fein, gell, dass einfach so unverblümt da sind und einfach schaut, ja, nein, das Kopferl ist schon da, oder immer gesagt, das war noch weit entfernt vom Kopferl ist schon da. Aber dieser natürliche Umgang mit Geburt und Körper, das lässt mich schon glauben daran, dass das eine gute Geschichte ist. Also weil ich habe schon im Umfeld, waren das schon oft Fragen, na, wo sind die Kinder? Und weil ich dann gesagt habe, die sind dabei, das war so, was, also wie kannst du nur? Und das ist ja schon eine arge Geschichte. Und ich meine, wenn es halt immer noch Männer gibt, die sagen, sie können da nicht hinschauen oder sie waren froh gewesen, sie hätten nicht hingeschaut oder so, solange wird es halt leider Menschen geben, die das nicht gut finden, dass man Kinder bei einer Geburt, bei so einer natürlichen Sache dabei sein lässt. Und für die Kinder war es gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt traumatisiert sind.
Natürlich, glaube ich, nicht traumatisiert.
Ja. Ah, der Severin nicht. Der Severin redet ja schon vom dritten Geschwisterchen.
Also der will noch einmal das
genau. Erleben,
ja. Ja, fein. Und jetzt hast du drei.
Ja.
Und alles ist noch ein bisschen im Chaos und sich wiederfinden.
Schon,
Familiensystem.
Ja. Also die Bedürfnisse kollidieren manchmal. Ich glaube, alle fünf.
Ja.
Am wenigsten wahrscheinlich von der Runa, weil...
Die hat ihren Busen und fertig.
Genau, und die werden halt sehr schnell gestillt, die Bedürfnisse.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Schön, oder? Jetzt weiß man, wo das Wort herkommt.
Ja, total.
Bedürfnisse stillen.
Mhm. Aber wir anderen, ja. Aber es, eben, sie ist eine Woche alt. Manfred hat ja heute das Tragetuch für sich entdeckt, also er ist ja ganz selig und muss man schon erwähnen, der hat jetzt die 7 Tage alte Tochter im Tragetuch gekocht und betreut die anderen zwar. Also ich,
damit wir
mir geht's gut, können. Ja.
Mir geht's perfekt. Ja, ist doch toll.
Ja, voll. Richtig gut. Mhm. Und du kommst, du bist da, das ist, also uns kann es wirklich nicht besser gehen. Und ja, und diese Bedürfnisse und Gefühle und Ausbrüche. Ich habe dann gesagt zu Manfred letztens, weil wir halt dann auch wieder, war halt alles ein bisschen viel, habe dann gesagt, ich glaube, das gehört einfach dazu zum Elternsein, dass man manchmal das nicht bockt, weißt du, oder dass es einfach zu viel ist, oder dass man nicht weiß, wie man jetzt umgehen soll damit, weil uns steht ja noch Pubertäten bevor.
Dreimal.
Ja. Also, dass es immer wieder Herausforderungen gibt, die dich halt an die Grenzen bringen. Und ich glaube, das ist halt auch Elternschaft, gell? Und Tränen gehören dazu.
Wahrscheinlich. Ja, aber ihr macht das, glaube ich, gut. Und du hast Unterstützung.
Ja.
Ich habe schon das Gefühl, dass du, also gerade so jetzt im Wochenbett, die Silke war ja noch lange da, jetzt im Wochenbett und hat euch bekocht und alles. Also ich glaube, ihr habt schon, wie man so schön sagt, mit dir darf ich ein bisschen fachsimpeln, weil du bist ja eine Krankenschwester auch. Ein gutes Coping und eine gute Resilienz, eine gute Ressourcennutzung.
Wir sind bemüht, auf jeden Fall. Und wir bitten auch um Hilfe. Also ja, Silke war natürlich auch eine riesengroße Unterstützung. Sie war 6 Tage da.
Das ist schon super.
Also voll. Und hat uns da echt unterstützt, eben auch mit den Kindern, dass die halt eine Ansprechpartnerin haben, die halt jetzt eben gerade nicht die Eltern sind, die da voll im Babyfieber sind und so. Und klar, also allein ich, es ist super schwer. Und halt immer wieder sagen, wie lieb, dass wir es haben und dass sie sicher sind und dass genug Liebe für alle da ist. Das machen wir halt dann am Ende des Tages immer. Immer. Da gibt es keine Ausnahme.
Ja. Die Ilvi hat sich zuerst beschwert, weil du jetzt nicht mehr mit ihr schlafen gestern.
Ja, da haben wir uns auch lange drauf vorbereitet. Aber ich glaube, es ist
wurscht. Ja.
Genau. Aber ich werde wieder mit ihr schlafen gehen. Also, das wird natürlich passieren. Am Anfang ist ja auch in der Pflege, der wird dann auch wieder Nachtdienste haben, wenn der Papa-Monat vorbei ist. Und dann
kommt jetzt der Alltag wieder.
Aber lustig, dass er sich heute beschwert hat. Weil wir haben gestern zusammen eingeschlafen.
Schon, okay. Ich habe es nämlich auch gesagt. Habe ich so gesagt. Spannend.
Ja.
Das hat es nicht ganz so registriert.
Die Erinnerung nochmal auffrischen.
Na gut. Ja, passt. Jetzt die dritte Geburt. Hat sich die nochmal von der zweiten irgendwie unterschieden? Oder war da irgendwas, wo du sagst, das war nochmal was anderes?
Ja, schon sehr eindrücklich war für mich diese Übergangsphase. Also da, also ich kann mich gut... Also es ist ja noch nicht lange her, erinnern, dass ich halt nicht mehr wollte. Also ich habe so das Gefühl gehabt, jetzt wird es zart und hätte noch Stunden dauern können, von meinem Gefühl her, ja, von bis hätte es dauern können. Und dann habe ich eine ganz lange Wehenpause gehabt, in der ich extrem, also ich bin einfach eingeschlafen. So richtig.
Das war wirklich krass. Der Manfred hat mir angeschaut, so ein bisschen, ist das eh normal, darf das jetzt sein, dass sie da so tief schläft?
Du hast gesagt, er hat Angst gehabt, dass ich jetzt vielleicht bewusst
ja, bin. Gell? Also es hat mich so, auf mich hat es so gewirkt, ja. Als würde er mich anschauen im Sinne von, ist die eh noch da oder ist die schon bewusstlos?
Ja, ich weiß, ich habe mich da so zurückgelandet im Pool und bin einfach eingeschlafen. Und danach hat mich eine Welle wirklich überrollt und die zweite dann danach war die Runa geboren. Und eben rückblickend haben wir gedacht, wie arg der Körper da diese Kräfte nochmal mobilisiert hat und einfach gesagt hat, okay, dann penn halt einfach nochmal. Das war so, also so schön dann im Nachhinein, dass der Körper sowas macht, wenn er halt gelassen wird. Dann haben wir einfach schlafen können. Ja. Und dann 2-3 Wehen später eben.
Warst du da.
Das ist doch genial, oder?
Ja, ist voll genial. Aber es ist auch nichts so Ungewöhnliches, muss ich sagen. Also ich erlebe das schon immer wieder bei den Haus. Nicht ganz so krass wie jetzt bei dir vielleicht. Aber dass nur mal so, die Hebammen sagen, die Ruhe vor dem Sturm. Ja. Dass dann nur mal so ein bisschen, der Muttermund ist schon ganz offen und man wartet jetzt eigentlich nur mehr auf Druck in den Wehen, dass das Baby kommt. Mhm. Und dann schlafen die Frauen nur mal komplett ein, richtig? Und dann kommen uns diese Wehen.
Urgut. Also ich habe nicht gewusst, dass mein Muttermund schon verstrichen ist.
Ja, ich auch nicht, aber hat ja keiner untersucht.
Also das war mir ja nicht so klar.
Ja.
Aber ja, dass das so eindrücklich ist, das war mir nicht klar.
Ja, das war schön.
Ja, voll schön.
Wunderbar. Kann man sagen, das waren gute Geburtserlebnisse.
Ja, die zwei letzten waren sehr gute
Geburtserlebnisse.
Voll. Mit dieser Sicherheit einer Margarete Warner. Also das ist schon, macht schon einen Unterschied. Mhm. Ohne die hätte ich das nicht machen wollen. Wir waren ja dann immer ganz im Team, du, der Manfred und ich und das Baby. Jedes Mal hat sich das so ergeben.
Mhm,
die letzten zwei Mal halt. In unserem Dreiergespann.
Wir sind schon ein gutes Team mittlerweile. Kannst nicht aufhören, Kinder kriegen.
Ja,
jetzt
sind wir schon so ein gutes Team. Ob das dann wieder der fünfte wird, das war schon sonst was. Das wird mit den Schnitt
zusammen. Das wird sicher wieder der fünfte.
Wir haben gesagt, im Jänner habe ich noch nichts
vor. Im Jänner hast du noch keinen Geburtstag.
Genau.
Mhm. Ja, 5. Jänner. Passt. Abgemacht. Das Jahr müssen wir uns dann halt noch überlegen, aber...
Nicht vor 26.
Okay. Ja, okay, passt. Kein Problem. Ich bin da. Geh nur länger nicht in Pension.
Sehr gut.
Ja.
Na gut.
Fein. Ja, vielen Dank, liebe Isabella.
Danke dir, liebe Margarete.